Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und das ist hier wieder eine Interviewfolge. Wenn du einen Podcast hast, hast du ja die Chance, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Entweder mit Menschen, die du noch gar nicht kennst, die du gerne mal kennenlernen würdest. Dann lädst du die einfach zu deinem Podcast ein. Selbst wenn den niemand hört, fühlt sich ja dein Gesprächspartner vielleicht geschmeichelt, nimmt sich Zeit für ein Interview, du kannst ihn kennenlernen und am Schluss macht ihr Geschäfte zusammen. Oder aber du greifst auf Leute zurück, die du schon seit vielen Jahren kennst, die du persönlich sehr schätzt, mit denen du an verschiedenen Stellen nicht nur Berührungspunkte hattest, sondern vielleicht sogar schon gemeinsame Projekte realisiert hast. Und letzteres ist jetzt aktuell der Fall. Ich begrüße ganz herzlich Stefan Heinrich.
Hallo Philipp, ich grüße dich. Und Stefan, ich gehe davon aus, dass es niemand, also nicht niemand hört, sondern durchaus ab und zu mal ein paar Leute deinen Podcast hören, ne?
Ja, ich wollte eher so die Leute ermutigen, die jetzt einmal so denken, ich brauche erst Tausende von Followern auf Social Media, ich brauche überall Bekanntheit. Ich glaube, das ist gar nicht der Fall. Mit einem Nischenangebot kann man sehr gute Leute erreichen. Ich habe tatsächlich jetzt auch eine Info bekommen. Mein Podcast ist jetzt in irgendeinem Wirtschaftsranking auch tatsächlich ganz weit nach vorne gesprungen. Also den hört sich schon der eine oder andere an. Aber mir geht es auch immer darum, deshalb möchte ich auch dich als Interviewpartner haben, diese Leichtigkeit in der Herangehensweise zu vermitteln. Weil ich glaube, die Deutschen sind in vielen Fällen zu verkopft, kriegen deshalb nie was fertig, haben zwar qualitativ hochwertige Konzepte in der Schublade, aber keine Ergebnisse. Und deshalb glaube ich einfach, muss man den Leuten immer Mut machen, egal was du für eine Idee hast, umsetzen und im Prozess besser werden. Und jetzt kommen wir mal erst zu dir. Stell dich mal einfach selber vor. Ich meine, ein Vertriebler muss man nicht vorstellen, der kann sich selber vorstellen. Erklär mal, wer bist du, was machst du? Und dann würde ich das ergänzen, was ich vielleicht noch für wichtig in dem Zusammenhang halte. Dann steigen wir einfach mal ein.
Ja, sehr gerne. Ich bin seit 2001 Unternehmer, Selbstständiger im Bereich Weiterbildung, wenn es um Vertrieb geht. Inzwischen auch B2B-Marketing. Ursprünglich komme ich aus der Programmierung, habe also schon mit 14 Computer programmiert, da wussten die meisten noch gar nicht, was es ist. Also da reden wir jetzt hier von den 70er Jahren. Und habe dann in dieser IT-Branche Karriere gemacht. Unter anderem habe ich mal für Steve Jobs gearbeitet als Marketingchef Next Deutschland und habe dann später gemeinsam mit Bill Gates die Markteinführung der Microsoft-Maus in Deutschland gemacht. Habe also damit Leuten zu tun gehabt, die dann später zu Riesenlichtgestalt wurden. Damals waren das halt nur irgendwelche Dudes. Und habe dann eben 2001 mich entschieden, mich selbstständig zu machen, weil ich erlebt habe, dass es außergewöhnlich schwierig ist, gute Leute zu finden, die einen technischen Hintergrund haben und verkaufen können. Und genau an die wende ich mich in erster Linie. Also meine Kunden sind Akademiker, Berater, Menschen, die eben mit einem starken fachlichen Hintergrund zusätzlich eine Vertriebsaufgabe haben. Und denen helfe ich dabei, das methodisch und psychologisch fundiert zu tun und eben nicht nur ihre Fakten vor sich herzubeten.
Ja, dann an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass du dich sehr früh um Steve Jobs gekümmert hast. Das hat ja hinten raus vielen von uns gute Produkte gebracht. Wer weiß, was aus dem geworden wäre, wenn sich eure Wege nicht
Das kann man so sagen, aber ich weiß nicht, ob das relevant ist.
Na, trotzdem, aber ich habe ja mal Steve Wozniak in Los Angeles auf einer Konferenz kennengelernt und auch Backstage tatsächlich mit ihm über die Tatsache gesprochen, dass ich aus meiner Perspektive die These hatte, und er hat sie bestätigt, dass sich sein Leben als Techie massiv verändert hat, in dem Moment, wo er gelernt hat, vor Menschen zu sprechen und nicht einfach nur was zusammenzulöten. Der war ja anfangs dafür die Platinen zuständig. Und du bist ja auch in dem Bereich Kommunikation sehr stark, deshalb war vielleicht auch dieser Marketing-Background und jetzt ja auch immer mehr KI und diese ganzen anderen Dinge, die ich da so von dir sehe und die du ja auch sehr erfolgreich vermarktest. Wenn jetzt jemand, damit wir das später nicht vergessen, wenn jetzt jemand beispielsweise sagt, der Heinrich, der ist so ganz anders als der Semmelroth, der ist so bodenständig, der ist so seriös, der hat auch richtig Ahnung, da würde ich gerne tiefer reingucken. Du hast ja sehr viele Bücher geschrieben, die ich auch gelesen habe, die ich auch tatsächlich weiterempfehlen würde. Mach gerne mal ein bisschen Werbung dafür, für den Fall, dass jemand sagt, ich muss direkt den Mann recherchieren, ich muss mir direkt was bestellen. Was würdest du so sagen, sind gute Touchpoints mit dir?
Also wenn man Stefan mit PH Heinrich bei Google in die Suchleiste eingibt und mich nicht findet, dann habe ich es nicht verdient. Also so einfach ist es. Also natürlich publiziere ich jede Menge. Man findet mich, man findet meine Webseite. Man findet dann vielleicht auch gerade mein neu erscheinendes Buch. Am 5.3. ist es erschienen und wird sich um KI im Vertrieb drehen. Ich denke, dass wir da einfach als Unternehmer früh verstehen müssen, was da auf uns zukommt. Einmal kurz unter die Motorhaube blicken, weil die meisten haben ja nur, wenn sie an KI denken, nur ihre letzten Erlebnisse mit ChatGPT im Kopf und vielleicht noch ein paar Bilder, wo irgendwie 6 Finger dran waren statt 5. Also die meisten haben vielleicht noch nicht so richtig durchblickt, was da gerade entsteht. Und deswegen habe ich ein Buch drüber geschrieben, um Unternehmern eine gute Grundlage zu bieten und Entscheidungen zu treffen. Ich persönlich glaube, dass wir viele Teiljobs im Vertrieb künftig durch KI ersetzen werden. Und ich meine jetzt nicht 2030, sondern ich meine 2025.
Ja, ich habe ja tatsächlich die große Chance genutzt, dich letztes Jahr auf einer internen exklusiven Veranstaltung in einem Fünf-Sterne-Hotel in Österreich zu empfangen. Da hat sich Stefan tatsächlich mal Zeit genommen, den ganzen Tag sich hinter die Kulissen blicken zu lassen, hat die ganzen Ausblicke im Hinblick auf KI auch mal demonstriert und hat die Teilnehmer doch teilweise echt sprachlos gemacht. Von daher, ich weiß nicht, was in dem Buch drin steht, weil ich es noch nicht gelesen habe, aber ich habe den Vortrag dazu schon gehört, habe bereits schon ein bisschen auch Einblicke bekommen in das wirkliche Doing und kann nur sagen, das macht wirklich Sinn, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil ich immer glaube, selbst wenn du das nachher nicht eins zu eins übernehmen möchtest, es ist immer gut zu wissen, was ist heute schon möglich, was machen andere, worauf musst du dich eventuell vorbereiten, und deshalb ist es halt aus meiner Sicht sinnvoll, sich mit dem Buch mal auseinanderzusetzen. Wir werden da später auch den Link dann in den Shownotes verankern, sodass du die Möglichkeit hast, dann im Nachgang einfach all diese Informationen abzurufen. Lass uns mal kurz einfach so ein paar Themenpunkte ansprechen, die ich einfach bei dir jetzt gut platzieren möchte. Und zwar zum Beispiel das Thema strategische Partnerschaften. Ich habe jetzt gerade gesagt, ich habe dich, obwohl ich selber Vertrieb kann, obwohl ich selber Kunden habe, obwohl wir vielleicht sogar auch die gleichen Kunden bedienen könnten, eingeladen und gesagt, Stefan, ich gebe dir mal eine Bühne. Gleiches hast du aber auch schon mit mir gemacht. Du hast eine große Vertriebskonferenz gehabt, hast gesagt, ich hole den Semmelroth mal. Es gibt ja da draußen Menschen, die sagen immer, man muss sich auch so ein bisschen abschotten, man muss so sein Alleinstellungsmerkmal rausarbeiten, man muss vor allen Dingen gucken, dass man nicht zu sehr überlappt mit dem Wettbewerb, weil man sonst Kunden verliert. Wir beide leben das anders. Strategische Partnerschaften haben mehrere Vorteile, Nachteile. Wie siehst du das, das Thema Kooperation im Allgemeinen, gerade wenn man auch einen gleichen fachlichen Background hat? Welche siehst du eher Vorteile, eher Nachteile, und was würdest du Leuten empfehlen, die bisher noch gar nicht darüber nachgedacht haben und alle anderen, die das Gleiche machen, einfach nur als Bedrohung betrachten?
Also ich sehe das mal mindestens auf zwei Ebenen, über die wir da reden müssen. Die eine ist die Ebene des Marktes. Ja, wird der Markt wirklich begrenzt durch die unterschiedlichen Wettbewerber, die da antreten? Oder ist vielleicht der Markt derer, die sich gar nicht entscheiden können, so eine Dienstleistung anzufordern, noch viel größer? Also auf Deutsch, nehmen wir mal einen Teilmarkt unseres Schaffens, aufzutreten bei Vertriebstagungen. Das mache ich, das machst du und wir nehmen Geld dafür. Also wir sind Wettbewerber in gewisser Weise. Also wenn ich heute auf der Vertriebstagung XY spreche, dann sprichst du da nicht, könnte man denken. Aber jetzt passiert was anderes. Wir haben beide schon auf derselben Vertriebstagung gesprochen, weil die halt zwei Tage war. Und ich an dem einen Tag und du an dem anderen. Und zusätzlich muss man noch erkennen, dass die Zahl der Unternehmen, die niemand einladen, extern, und dem bezahlen, um einen Impuls zu setzen auf einer Vertriebstagung, wesentlich größer ist als die Zahl der Unternehmen, die das tun. Insofern ist also dieses Kooperieren, um den Markt zu vergrößern, ein wesentlicher Aspekt. Übrigens ist das die Grundidee, making the pie bigger, also macht den Kuchen größer, statt ihn aufzuteilen, der, sagen wir mal, Gründungsorganisation der NSA, der National Speakers Association. In Deutschland heißt die GSA, also German Speakers Association. Und da ist der Grundgedanke, lass uns doch in diesem Markt der Leute, die gegen Geld Wissen vermitteln, nicht gegeneinander kämpfen, sondern lass uns gemeinsam diesen Markt größer machen. Das ist mal ein Aspekt in dem Zusammenhang. Und der andere Aspekt ist, dass viele Unternehmer ja sehr stark im eigenen Saft kochen. Also die Impulse, die da neu hineinkommen, sind ziemlich begrenzt. Wenn man sich jetzt zusammenschließen würde in einer Gruppe von Menschen, die ungefähr das Gleiche tun, wie zum Beispiel in so einem Unternehmerverband oder wie ich jetzt zum Beispiel in der German Speakers Association, da rede ich ja mit ganz vielen Wettbewerbern, aber auf freundschaftlicher Ebene. Und man lernt voneinander. Und man erkennt, dass man, wenn man sich mal abguckt, wie es jemand anders macht, ohne dann gleich das nachmachen zu müssen, aber einfach nur um zu sehen, was ist denn noch möglich, wird die eigene Wirkung besser. Also ich lerne davon, wenn ich sehe, wie es andere machen, auch wenn ich es nicht direkt nachmache. Und deswegen kann ich nur jedem dringend empfehlen, solche Kooperationen zu machen. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren, dass ich eine Art Podcast, bei mir ist es halt eine Hörbuchreihe, immer mit Kollegen mache, zum Thema, das der Kollege mitbringt. Da haben wir ja auch schon ein Interview gemacht. Und das Symbol von diesem Ding ist zwei überlappende Kreise, die sich aber nicht ganz überlappen, die eine Schnittstelle haben. Weil mein Wirkungskreis ist nicht identisch mit deinem Wirkungskreis. Und wenn wir gemeinsam was tun, dann vergrößern wir dadurch quasi unsere Wirkungsfläche. Und so würde ich grundsätzlich mal Kooperationen sehen.
Ja, also diesen Podcast, zu dem ich auch schon eingeladen worden bin, kann ich tatsächlich empfehlen, einfach weil ich auch weiß, wer da sonst so zu Wort gekommen ist. Wenn du dich also für das Thema Vertrieb und überhaupt Unternehmertum und so weiter interessierst, den gerne auch mal abonnieren. Wir werden auch dazu den Link in die Shownotes packen. Es ist halt so, viele erzählen immer, ja, ich bin voll der kollegiale Typ und ich tausche mich gerne mit anderen aus, aber eigentlich wird sich nur auf der Oberfläche ausgetauscht und eigentlich tauscht man sich nur über Dinge aus, die sowieso eigentlich schon Allgemeinwissen sind, weil sie jeder inzwischen weiß. Selten wählt man sehr früh den Weg zum Kollegen und da zur Kollegin und sagt, hey, hör mal zu, ich habe mir da was überlegt, ich hätte gerne einfach mal dein Feedback und so. Und weil natürlich ist es jetzt immer einfach zu sagen, ja, ist ein super netter Kollege, das hat jeder schon mal gehört, das hat auch vielfach schon mal einer gesagt, aber hier war es tatsächlich so, ich möchte dir Hörenden hier einfach mal einen Einblick geben. Irgendwann kam Stefan auf mich zu und sagte, hör mal, ich habe da so eine Sales-Konferenz in Mainz und da kommen halt viele hundert Leute und ich würde dich gerne mal einfach auf der Bühne einsetzen, einfach mal gucken, wie das so ankommt und dann ist das auch ganz gut gelaufen, dann sind wir in Kontakt geblieben, dann hat er mir jetzt nochmal eine Bühne gegeben, seinen Podcast und irgendwann kam er dann auf mich zu und sagte, Philipp, es gibt so eine ganz exklusive WhatsApp-Gruppe in Deutschland, wo die ganzen Top-Speaker alle drin sind. Alle Speaker, die du jetzt gerade in deinem Kopf hast, sind da drin. Und da sagt er, ich glaube, dass du da reingehörst. Ich kenne zwar noch nicht ganz so viele wie jetzt die ganzen Top-Leute, die da drin sind, aber du kannst da inhaltlich mithalten und ich würde dich da gerne reinbringen. Und ich habe anfangs gedacht, ja, das ist jetzt wieder so ein Gespräch. Wir kannten uns auch noch nicht so wirklich gut. Und auf einmal war ich einfach da drin. Und dann sah ich diese Liste von den Namen und damit das Line-Up. Und jetzt bin ich da seit mehreren Jahren drin und bin auch zu diesen exklusiven Veranstaltungen eingeladen und das einfach nur, weil Stefan das möglich gemacht hat. Dafür habe ich keine Provision bezahlt, dafür habe ich keine irgendwelchen anderen Abgaben geleistet. Das hat mir einfach nur gezeigt, dass er das wirklich ernst meint und daraus ist tatsächlich auch eine gute Partnerschaft entstanden, sodass, was er eben erzählt hat, tatsächlich schon passiert ist. Wir waren zusammen auf der gleichen Veranstaltung als Speaker eingesetzt, haben wechselseitig den Veranstalter auch darin bestätigt, dass eine gute Idee ist, den Heinrich oder den Semmelroth an Bord zu holen, weil man auch zusammen gut arbeiten kann. Aber es ist eben auch so, dass wir schon den Fall hatten, dass irgendeiner von uns irgendwie eine Anfrage kriegte für einen Vortrag und sagt, ich kann da nicht, ruf mal den Heinrich an, ruf mal den Semmelroth an, der macht das auch gut, das klappt mal nicht, das hängt ja auch ein bisschen mit den Präferenzen des Veranstalters ab. Aber das ist das, was ich eben auch euch erklären möchte. Du hast ja immer die Möglichkeit, du kannst deine Zielgruppe direkt adressieren oder du kannst über einen strategischen Partner, der schon Zugang zu deinen Wunschkunden von morgen hat, einfach eine Brücke bauen lassen. Und wenn du dem dann im Prinzip nicht auf die Füße trittst und vielleicht sogar zusammen Mehrwerte entstehen, dann machen die Leute das auch. Aber leider ist das nur möglich und das wäre so mein Tipp. Vielleicht hast du auch noch so einen Best-Practice-Tipp, Stefan. Ich würde Partnerschaften immer nur mit Menschen eingehen, die sich das wirtschaftlich leisten können, zu ihrem Wort zu stehen, auch wenn es mal nicht nach Plan läuft. Da habe ich einfach zu Beginn meiner unternehmerischen Karriere ein paar Erfahrungen gesammelt. Da ist man sich schnell mündlich einig, aber wenn dann dem einen oder anderen das Geld ausgeht, kann er sich nicht mehr an die ganzen Vereinbarungen erinnern. Das ist halt blöd, weil dann fällt dir das Ganze auf die Füße. Wenn du jetzt mal so sagen würdest, Stefan, von all diesen Partnerschaften, von all diesen ja, Allianzen, die man so im Laufe des Jahres oder des Lebens gebildet hat, wo hast du dir am meisten die Finger verbrannt und was würdest du sagen, sind so Dinge, auf die man achten sollte, damit eben so eine Sache auch wirklich in die gewünschte Richtung geht?
Also ich bin großer Freund davon geworden, auch wenn man sich vermeintlich sehr gut kennt, bestimmte Dinge nur noch vorher schriftlich zu regeln. Also Vertrag heißt ja so, damit man sich verträgt, auch dann, wenn es vielleicht schwierig wird. Und deswegen würde ich solche Vereinbarungen immer auf eine eindeutige schriftliche Grundlage stützen. Und wenn es nur ein Letter of Intent ist, solange es noch nicht wirklich um Geld geht, aber spätestens wenn es um Geld geht, dann würde ich darauf achten, dass da wirklich auch drinsteht, was passiert denn, wenn es in die Hose geht. Und das habe ich gelernt, ja, weil ich durchaus auch schon Kooperationen hatte mit Menschen, von denen ich dachte, wir verstehen uns gut und wir kennen uns lange. Und dann habe ich halt dann im Laufe der Kooperation auch oft dazugelernt, dass ich noch nicht alles wusste, was ich hätte wissen sollen über diese Person. Und dann passieren halt Dinge, wo man nachher sagt, das war jetzt wirtschaftlich vielleicht nicht so schön. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, ja, wenn es um Kooperationen geht, mach's schriftlich, ja, auch da, selbst bei sowas Einfachem wie in einem gemeinsamen Podcast, hatte ich schon erlebt, dass dann nachher Leute auf die Idee kamen zu sagen, naja, der ist jetzt ganz gut gelaufen, jetzt will ich dann doch Geld haben oder der ist jetzt so gut gelaufen, wenn ich jetzt kein Geld kriege, dann zwinge ich dich dazu, den wieder zu löschen. Also solche Sachen, wo man einfach sagt, das hat mich jetzt gewundert, ja, dass jemand auf so eine Idee kommt, aber das dann eben schriftlich zu regeln und zu sagen, okay, wenn du in meinem Podcast auftrittst, dann schau mal, das sind hier die Regeln, einverstanden, ja, nein. Das hilft manchmal schon, um auch einfach Überraschungen zu vermeiden. Also kurz gesagt, Eine schriftliche, gemeinsame Erklärung, nennt man Vertrag, ist immer eine gute Idee.
Ja, also das kann ich bestätigen, weil ich auch einfach fest daran glaube, dass wenn jetzt derjenige, dem man das vorlegt, keine bösen Absichten hat, hat er auch keine Schwierigkeiten, das zuvor besprochen einfach nochmal zu verifizieren und zu sagen, unterschreibe ich gerne, weil das ist ja dann zur beidseitigen Absicherung. Wenn einer da schon rumdruckst, würde ich mir Sorgen machen, dass das nach hinten raus vielleicht dann doch auch noch irgendwie, ne, da hält sich jemand Türen offen oder hat jemand noch Ziele, die man noch gar nicht so wahrgenommen hat. Von daher, ich glaube, es ist ein schwieriges Thema. Gleichzeitig macht es eben auch Sinn, dass man nicht 1 Million strategische Partnerschaften aufbaut, weil man die gar nicht mehr managen kann und pflegen kann, sondern dass man sich einfach für ein paar Leute aussucht, mit denen man auch gute Kontakte hat. Und was dann aus meiner Sicht auch immer ganz gut ist, jetzt zum Beispiel im Speakermarkt finde ich das relevant, wenn ich jetzt mit jemandem in Kontakt trete, der vielleicht irgendwie auch offen auf mich zukommt, es entsteht ein gutes Gespräch, dann macht es halt auch manchmal Sinn, ganz zu Beginn nochmal kurz einen Background-Check zu machen und sich nicht nur auf das Gesagte zu verlassen, sondern 2, 3 Kollegen, mit denen man schon andere Erfahrungen hat, einfach nochmal zu prüfen und zu sagen, wie hast du denn erlebt? Gibt es da irgendwas, was ich wissen müsste? Das ist zwar irgendwie untypisch, aber dann hast du ein solideres Fundament, weil wenn du dich erst in der Außenwelt mit jemandem assoziiert hast, der plötzlich da jede Menge komische Sachen am Hacken hat, dann ist das natürlich auch mit einem Reputationsschaden verbunden, den man vermeiden sollte. Von daher, ja, also ich möchte das einfach nur auch als erweiterte Einladung nutzen, um auch, oder eine Einleitung nutzen, um einfach nochmal zu untermauern. Ich glaube, Stefan ist wirklich ein solider Mann, deshalb glaube ich auch, sein Inhalt ist gut und deshalb würde ich halt dich auch animieren, da einfach mal ein bisschen ein Auge drauf zu haben, weil gerade auch das Thema KI ist halt von ihm jetzt ganz neu entwickelt worden. Ich habe, wie gesagt, da schon ein paar Einblicke gekriegt. Ich finde, das hat alles Hand und Fuß. Er hat tatsächlich auch gerade im Bereich Content-Generierung eine lange Historie, hat früher in dem Bereich auch eine komplette Agentur gehabt, die er einfach durch KI und so weiter auf ein ganz anderes Level bringt. Konnte. Und von daher ist da einfach substanziell vieles vorhanden. Jetzt ist es ja so, Leute, die viel können, die viel machen, die alle möglichen Angebote immer kriegen, könnten auch schnell Gefahr laufen, sich zu ja, overcommitten, wie es so schön in Englisch heißt. Dann bist du überall engagiert, nichts machst du richtig und so weiter. Deshalb halte ich ja viel davon, auch manchmal Nein zu sagen und auch seine Leistungen zu standardisieren. Welche Rolle, ein bisschen abstrakt gefragt, welche Rolle findest du, spielt Standardisierung im Vertrieb? Jetzt sei es auf Produktebene, sei es auf Lieferantenebene, sei es auf Kundenebene, sei es auf irgendwelchen anderen Ebenen. Welche Rolle findest du, spielt Standardisierung bei der Professionalisierung von Unternehmen und Vertriebsstrukturen?
Ja, also ich würde Standardisierung jetzt mal als Themengebiet sehen. Mhm. Und in dieses Themengebiet fällt aus meiner Sicht vor allem im Vertrieb Automatisierung einerseits und Methodisierung andererseits. Also ich denke, dass wir viele Dinge, die wir per Hand machen und aber durch eine Automatisierung leichter, einfacher, günstiger für alle Beteiligten laufen, die sollten wir auf jeden Fall automatisieren. Mhm. Also zum Beispiel Terminvereinbarung. Ja, ich bin großer Freund davon, mit einem Terminplanungstool zu arbeiten, das eine öffentliche Schnittstelle hat. Also wo du dem Kunden einen Link schickst und der sucht sich einen Termin aus und bucht sich dann den Gesprächstermin bei dir und beide haben es dann im Kalender stehen. Weil einfach der andere Weg, dieses Hin und Her und machen Sie mal 2 Terminvorschläge und dann gucken wir mal, der klassische Weg ist, der ist so viel mühsamer und so viel zeitaufwendiger, dass Unternehmen, die darauf verzichten, das automatisiert zu machen, einfach zu viel Zeit damit verschwenden, Dinge zu tun, die leichter gehen können. Also das ist ein Beispiel für Automatisierung. Da gibt es viele, viele Beispiele, über die wir auch nachher noch reden können. Und das zweite Feld ist Methodisierung. Also ich erlebe es immer wieder, dass die meisten Vertriebsorganisationen, und ich meine jetzt wirklich mit großer Mehrheit die meisten, ohne Methode arbeiten. Also die sagen dann zwar, ja, wir haben schon mal was von Medic gehört oder wir waren jetzt alle in einer Medic oder einer Spin-Schulung oder sowas, aber die arbeiten nicht methodisch. Das heißt, das ist so eine Art Kunsthandwerk. Jeder macht, wie er gerade meint und beruft sich auf seine Erfahrung und sagt, ja, das mache ich mit meiner Lebenserfahrung. Und wenn ich dann frage, ja, nach welcher Methodik führst du denn dieses Gespräch? Dann sagen die, ja, wir Fragen stellen. Ja, aber offene Fragen. So. Und das war es dann aber auch schon mit Methodik. Und deswegen kann ich nur jedem Unternehmer raten, sich nicht damit abzufinden, dass der Vertrieb die einzige Unternehmensbereich ist, in dem Selfmade-Künstler arbeiten. Oder wo einfach irgendwas irgendwie gemacht wird, wie es schon immer gemacht wurde, aber niemand dir erklären kann, was ist jetzt genau die Methodik, die dahinter steckt? Was ist das psychologische Konzept? Was baut aufeinander auf? Wie werden sozusagen die einzelnen Phasen von bestimmten Prozessen gemessen? Wenn das alles weggeputzt wird im Sinne von, nee, das brauchen wir nicht, wir sind ja hier im Vertrieb, dann kann ich nur jeden Unternehmer warnen, du hast dir da was geschaffen, was du nicht mehr optimieren kannst. Weil du würdest auch nicht in der Buchhaltung akzeptieren, dass der Buchhalter, der Chefbuchhalter sagt, nee, wir haben hier keine Methodik, aber wir haben ganz erfahrene Leute. Ja, oder in der Entwicklung, dass einer sagt, nee, wir haben keinen Entwicklungsprozess, wir haben aber echt gute Leute, dann würdest du es nicht akzeptieren, weil es nicht messbar ist, weil es nicht nachvollziehbar ist. Und ich bin ein ganz großer Freund von Atomic Habits, die auf Deutsch heißt es, glaube ich, die 1%-Regel oder so ähnlich, der ja zeigt, dass wenn man es schafft, sozusagen jede Woche nur ein halbes Prozent besser zu werden, dass du halt dann, wenn du einfach nur die Prozente aufsummierst, nach einem Jahr schon 25% besser wirst. Ja? Und wenn ich heute jemand sage, schau doch mal, dass du deine Vertriebsorganisation 25% besser machst in einem Jahr, dann werden die meisten sagen, nee, das ist nicht möglich, das gibt der Markt nicht her. Aber wenn du es einfach nur jede Woche 0,5% besser machst, dann wird es so. Das kannst du aber nur schaffen, wenn du weißt, an welchen Stellrädchen du drehen musst und was eigentlich methodisch dahinter steckt. Ja? Also ich sage jetzt nicht, alle müssen das Gleiche sagen oder alle müssen präzise das gleiche Skript verwenden. Aber es muss eine Methodik sein. Es könnte auch sein, dass man bei bestimmten Dingen wirklich sich die Worte merkt und die einfach nur ausspricht. Aber es muss einfach eine Methodik geben, an der man arbeiten kann, die man verbessern kann, die man Schritt für Schritt weiterentwickelt und an die eigenen Marktverhältnisse anpasst. Wer das nicht hat, der geht ein riesen unternehmerisches Risiko ein.
Ja, da stimme ich absolut zu. Also das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich dann mit so Vertriebsorganisationen spreche und die haben mehr als einen Vertriebler, weil dann wird es ja erst auffällig, wenn du nur einen hast, dann skizziert er seinen Weg und dann denkst du, das ist der Standard, aber dann stellst du vielleicht auch fest, dass der Einzige das macht. Das heißt also, der fasst nur sein Bauchgefühl zusammen. Aber dann weißt du natürlich auch nicht, an welchen Stellschrauben du drehen musst. Dann kannst du natürlich auch nicht das Gespräch phasenweise verbessern. Dann kannst du es immer nur isoliert betrachten. Du kannst immer nur sagen, wie viele Gespräche haben wie viele Abschlüsse gebracht, aber nicht, in welcher Phase wurden vielleicht einfach Fehler gemacht, die nach hinten raus eben das Ergebnis verantworten und so weiter. Und ich sehe das immer auf meiner Roadshow, wenn ich diese 2-Tages-Vertriebsevents mache, da gibt es einen Prozess, den ich vorne auf der Bühne erkläre und dann sehe ich, wie oft Leute den abfotografieren, mitschreiben oder auch so ganz beeindruckt gucken, weil der ein oder andere sich nie wirklich Gedanken darüber gemacht hat, dass man da wirklich auch durch einzelne Phasen laufen muss. Und ich glaube, mit so einem Grundgerüst im Kopf ist auch eine höhere Planbarkeit möglich. Aber ich glaube, Standardisierung geht halt auch noch weiter. Gerade jetzt im Bereich KI oder mit den ganzen anderen Sachen. Ich glaube, Standardisierung bedeutet auch Reduktion auf die Dinge, die ich deutlich gut besser kann als alle anderen und vielleicht das Zukaufen von Sachen oder auch das bewusste Weglassen von Dingen. Also Leute, die jetzt hier dieses Interview auf dem YouTube-Kanal verfolgen, die werden denken, wow, der Semmeroth hat den gleichen Pullover an wie sonst. Tatsächlich stimmt das nicht, der ist diesmal blau. Aber ich habe ja 20 Mal dasselbe Hemd, mehrfach die gleichen Pullover, 100 Mal dieselben Hosen, 8 Mal dieselben Schuhe, weil ich einfach immer denke, was soll ich mir jeden Morgen Gedanken darüber machen? Weniger nachdenken, mehr in die Umsetzung kommen. Aber das ist ja, Kunsthandwerk ist ein ganz großes Problem. Wie ist es aber zum Beispiel so, wenn ich beispielsweise den Spagat schaffen will? Lass uns mal darüber philosophieren. Du hast jetzt meinetwegen, weil wir beide auch einen IT-Background haben, du hast einen Kunden, der kommt auf dich zu und der möchte natürlich irgendwie seine Unternehmensstruktur optimieren. Das heißt, du kannst auf bestimmte Standards hin zurückgreifen, aber du hast natürlich, egal was du machst, auch immer einen gewissen Individualisierungslevel, weil ja jeder doch noch ein bisschen anders arbeitet als die anderen Unternehmen da draußen. Wie gehst du damit um und wie würdest du sagen, kann man in dem Bereich auf der einen Seite im Verkäuferischen vielleicht sogar zusätzlich Marge generieren, weil Individualisierung kann man sich gut bezahlen lassen, aber wie kann ich hier auch Risiken reduzieren, dass ich eben vielleicht auch den Verkäufern irgendwelche Schranken gebe und sag, sorry, aber bis dahin und danach sind wir nicht mehr zuständig. Wie würdest du da in so einem Umfeld Leute beraten?
Also das sind jetzt verschiedene Bereiche, die da ineinander fließen. Ne? Also das eine ist ein Bereich Strategie, Unternehmensstrategie. Was ist eigentlich mein Geschäftsmodell? Was will ich eigentlich verkaufen? Und ich meine jetzt nicht die runtergebrochenen Produkte und Dienstleistungen, sondern was ist das Endergebnis, das ich meinen Kunden anbiete? Und dann könnte es sein, dass jemand, der jetzt spezialisiert ist, beispielsweise auf eine bestimmte Branche, sagen wir mal Anwälte, ja, also sagen wir mal, ich bin IT-Dienstleister und ich beschäftige mich nur mit Anwälten, dann kann das ein Riesenvorteil sein, weil ich dann einfach die Denkweise und die spezifischen Probleme, mit denen Anwälten zu kämpfen haben, einfach besser kenne und besser darauf referenzieren kann. Ich denke, das ist jemand, der sagt, ich mache XY und das mache ich für alle, grundsätzlich sich schwerer tun wird, als jemand, der sagt, ich mache hier etwas für eine ganz bestimmte, klar definierte, vorstellbare Zielgruppe. Mhm. Also das ist mal ein Aspekt, ja, dass man sich wirklich beschränkt in der Art der Kunden, die man angeht. Das kann natürlich auch nicht eine Branche sein, sondern es könnte auch eine Unternehmensgröße sein. Das könnte eine gewisse Regionalität sein, wenn das was zu tun hat mit Reaktionsgeschwindigkeit und dort auftauchen können. Also es gibt viele Möglichkeiten, so eine Zielgruppe erstmal zu segmentieren, zu sagen, daran erkennen wir, ob das ein Idealkunde ist oder nicht. Das halte ich für eine ganz wichtige Vorarbeit, um sich zu überlegen, wen will ich überhaupt glücklich machen. Und wenn man es dann von der Zielgruppe noch ein bisschen spezifischer machen will, dann kommen wir zur Interessensgruppe. Also ich könnte ja sagen, ich kümmere mich nicht um Anwälte, sondern ich kümmere mich um Anwälte, die vor kurzem fusioniert haben. Mhm. Und wo davon auszugehen ist, dass die unterschiedliche IT-Landschaften haben, unterschiedliche Prozesse haben und unsere Spezialität ist es, denen zu helfen, das zu harmonisieren und schnell wieder in Leistungen zu kommen, beispielsweise. Ja? Oder ich kümmere mich um Unternehmen, bei denen gerade eine Unternehmensnachfolge stattgefunden hat. Und da gehen wir mal davon aus, dass einfach in den letzten Jahren, bevor der Übergabe, jetzt bestimmte richtungsweisende Investitionsentscheidungen nicht stattgefunden haben und wir deswegen solchen Leuten, die gerade eben das Ding übernommen haben, dabei helfen, den Unterbau, die Infrastruktur, die IT hinzukriegen, ohne jetzt den Fokus zu verlieren, was sie eigentlich machen wollen. Also ich habe jetzt zwei Beispiele genannt, die mir gerade eben eingefallen sind, ja, wo ich eben nochmal spezifischer werde und sage, auf die konzentrieren wir uns, weil genau deren Probleme und die dazugehörigen Lösungen haben wir im Kopf und nicht das Produkt. Ja, weil am Ende wird es immer auf Teams und Microsoft und irgendeinen Server hinauslaufen. Also technisch gesehen ist die Differenzierung relativ gering. Die Differenzierung ist eher in der Art und Weise, wie ich diese Dienstleistung verkaufe, also wie ich dem Kunden dabei helfe, eine gute Entscheidung zu treffen. Und das ist eine Unternehmensgröße.
Du hast jetzt gesagt, du bist ja nur auf diese zwei Aspekte eingegangen, aber tatsächlich wird der eine oder andere, der hier zuhört, jetzt schon wieder merken, so richtig drüber nachgedacht hast du noch nicht. Und das ist tatsächlich der Grund, warum ich diese Frage gestellt habe. Ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich mit jemandem zusammensitze, der irgendwie mehr Vertriebserfolg haben möchte und ich frage, wer ist denn eigentlich ein Idealkunde? Und dann kommt im Prinzip eine Beschreibung, die könnte man auch einfach zusammenfassen in Hauptsache Herzschlag. Also vom Prinzip her, ich habe da nicht so wirklich drüber nachgedacht, wenn der Geld hat, kann der bei mir kaufen. Und damit entstehen natürlich eine ganze Menge Probleme. Und du hast jetzt hier eine schöne, Abstufung präsentiert, finde ich super. Ich würde immer noch einen Schritt weiter gehen, auch einen weiteren Aspekt reinbringen, der mir einfach vor ein paar Jahren so klar geworden ist und wo ich nicht müde werde, den jetzt auch immer bei dieser Idealkundendefinition mit einfließen zu lassen. Und zwar Lebensphase. Ich finde, Lebensphase ist viel wichtiger als Alter, weil heute manche sehr frühreif sind. Die sind mit 25 bessere Unternehmer als jemand mit 57, weil sie einfach sehr schnell sehr viel PS auf die Straße gebracht haben. Aber zum Beispiel, wenn du gerade in der Scheidung bist, wenn du gerade im Hausbau bist, wenn du gerade Papa oder Mama geworden bist, dann ändert sich so viel in deinem Leben, dass daraus natürlich auch vielleicht ganz andere Bedarfsmuster entstehen oder eben auch Wünsche nach Komfort oder Unterstützung oder Absicherung und so weiter. Und deshalb, ich glaube, das ist ein kontinuierlicher Prozess, den man immer wieder neu durchlaufen muss, weil sich alles weiterentwickelt. Und das Nachfrageprofil genau zu kennen, macht es für dich einfacher, das auch in Social-Media-Beiträgen und auch gegebenenfalls mit Unterstützung von KI genauer zu targetieren. Weil wenn du einfach nur sagst, ne, kann laufen und findet automatisch zur Tür, wenn ich ihn raus bitte, das ist halt nicht genug. Von daher finde ich es gut, dass man sich da einfach über diese Komplexität immer wieder bewusst wird. Jetzt hast du gerade gesagt, naja, schau mal, es ist so, du kommst halt zu dem Kunden und spezifizierst dich in deinem Beispiel auf Rechtsanwälte und bringst dann irgendwelche Informationen mit, die du aus anderen Referenzprojekten in dieser Branche gesammelt hast. Dann wirst du ja so ein bisschen diesen Lösungsansatz wählen. Da gibt es ein cooles Buch, so Challenger Sales. Da wird das genau erläutert, wie dieser Ansatz funktioniert. Du hast aber ja selber auch eine Methode. Und ich meine jetzt einfach mal Vision Selling oder so. Wenn du vielleicht einfach mal skizzierst, wie du das so machst, weil ich das einfach spannend finde. Was wäre so dein Ansatz, um irgendwie so einen Kundenkontext zu erschließen oder eine Vorgehensweise zu definieren. Erklär das doch einfach mal.
Ja, sehr gerne. Also vielleicht noch eine letzte Ergänzung zum Thema davor. Ja, bitte. Wenn du aus diesem, weil du von Lebensphasen gesprochen hast, mein Idealkunde, den definiere ich in einer Persona, also in einer erdachten Person. Ja, und in meinem Fall ist es Paul. Paul ist Ingenieur, der hat Elektrotechnik und Maschinenbau studiert. Der ist 42, die Kinder sind gerade so in der Pubertät, er lebt in der Vorstadt und er findet Vertrieb eigentlich zum Kotzen. Also alles, was für ihn als Vertrieb definiert ist, dieses Klinkenputzen und dieses Schleimige, findet er zum Erbrechen. Deswegen steht auf seiner Visitenkarte auch nicht Verkäufer oder sowas, sondern da steht Ingenieur oder Berater, vielleicht noch ergänzt durch das Wort Vertrieb. Und er würde sich, wenn du ihn fragst, niemals als Verkäufer definieren, obwohl er nichts anderes tut, als Vertrieb machen. So, das ist meine Zielperson. Und die wird durch diese Denkweise definiert. Das könnte jetzt auch jemand sein, der bei einem IT-Dienstleister Vertrieb macht. Das könnte jetzt auch ein Unternehmer sein, der vielleicht aus der Technik heraus gewachsen ist und groß geworden ist und der Vertrieb macht, aber das auch irgendwie nicht so mag. Also darüber wird bei mir die Person definiert. Also das heißt, es gibt einen emotionalen Kristallisationspunkt. Und manche machen das nicht in dieser Detailtreue, weil sie befürchten, ja, wenn ich so weit zuspitze, dann schließe ich alle anderen aus. Mhm. Aber das ist falsch. Also Jane Rowling, die den Harry Potter geschrieben hat, hat es nur für einen Jungen geschrieben, hat sie mal gesagt in einem Interview. Und hat sogar ein Porträtfoto von diesem Jungen auf dem Schreibtisch gehabt. Und wie wir wissen, haben es auch Millionen von Mädchen und Großeltern und Eltern und alle möglichen Leute gelesen. Und eben nicht nur dieser eine Junge. Aber dadurch, dass sie es nur für den geschrieben hat, war die Geschichte so cool und so klar und so attraktiv. Und nicht wischiwaschi und grau und mit Kompromissen. Und deswegen glaube ich, dass viele den Fehler machen, dass sie eben nicht spezifizieren, sondern versuchen, es möglichst breit zu machen in der Hoffnung, dann möglichst viele Kunden zu finden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und zu der Frage, die du gerade gestellt hast, was ist die Methodik? Ich behaupte, dass der Kern von erfolgreichem, qualitativ gutem Vertrieb hat was zu tun mit der Bedarfsermittlung. Und ganz bewusst stelle ich die technische Bedarfsermittlung ans Ende. Also die meisten weniger erfahrenen Verkäufer fangen ja so ein Gespräch an mit, was haben Sie denn heute im Einsatz, seit wann läuft denn das, wie viele haben Sie denn davon, wie viele Arbeitsplätze, all solche technischen Faktenfragen. Ich helfe meinen Kunden dabei, besser zu werden, indem sie diese Faktenfragen nach hinten stellen und sich vorher auf drei einfache Dinge konzentrieren. Nur drei. Die erste und wichtigste Frage ist, was ist sein Problem? So. Jetzt ist aber dummerweise in der gelebten Welt, wenn du auf jemanden zugehst und sagst, hey, was hast du eigentlich für ein Problem, ist es nicht hilfreich, weil du kriegst jetzt keine gute Antwort.
Vielleicht kriegst du sogar einen aufs Maul, wenn du sagst, das ist dein Problem, kriegst du gleich mal eine Klatsche. Also von daher vorsichtig mit dieser Formulierung, aber ich weiß natürlich, was du meinst.
Genau, und deswegen müssen wir, aber wir wollen herausfinden, weil ohne Problem keine Lösung, ist ja klar. Ne? Also wir brauchen eine Information darüber, was denkt der jetzt gerade, was ist denn in seiner Welt problematisch. Und da dürfen wir uns überlegen, wie kann ich das denn formulieren. Mein Formulierungsansatz ist dreigeteilt zu sagen, Fokus, Fakten, Emotion. Also was ist da, ne? Ich definiere in einem Satz erstmal, beispielsweise, ich mache mal ein Beispiel, dann ist es vielleicht am besten zu erkennen.
Ja, okay, gut.
Ich spreche also jetzt mit einem Vertriebsleiter oder Unternehmer und frage den, wenn Sie jetzt an die Leistungsfähigkeit Ihrer Vertriebsorganisation denken, was sind da für Sie die wichtigsten Prioritäten, was liegt Ihnen besonders am Herzen? So, jetzt habe ich Folgendes erreicht. In dem Moment, wo ich sage, wenn Sie jetzt an die Leistungsfähigkeit Ihrer Vertriebsorganisation denken, was macht er dann? Er denkt an die Leistungsfähigkeit seiner Vertriebsorganisation. So wie ich sage, wenn Sie jetzt an rosa Elefanten denken, dann bleibt ja nichts anderes übrig, dann hast du im Moment diesen rosa Elefanten vor dir. Und dann stelle ich eine Faktenfrage, um sozusagen mal so eine Idee zu liefern, in welche Richtung es gehen könnte. Was sind für Sie die Prioritäten? Und dann sage ich was eher ja, intuitiv beantwortet wird. Was liegt dem besonders am Herzen? Und die Formulierung kann ich natürlich anpassen, weil ich werde diese Frage mehrmals stellen. Beim zweiten Mal, der sagt mir dann irgendwas, der sagt dann, mehr Umsatz, weil er noch nicht wirklich drüber nachgedacht hat. Und dann stelle ich die Frage nochmal, sage, ja, interessant, habe ich notiert. Und drüber hinaus, also wenn Sie jetzt nochmal an die aktuelle Leistungsfähigkeit Ihrer Vertriebsorganisation denken, wo sind da für Sie noch ganz wichtige Ideen, was läuft noch nicht so richtig rund? Also das heißt, ich nutze dieses Schema der Frage und stelle diese Frage mehrmals und mache mir Notizen, bis ich merke, dass ich den leer gefragt habe. Und dann lese ich ihm nochmal vor, was er gesagt hat und frage ihn, was davon scheint denn im Moment das Allerwichtigste? Das ist eine ganz simple Methode. Das kann theoretisch auch eine KI machen. Und deswegen kann es natürlich auch ein Mensch machen. Ich stelle einfach mehrmals diese Frage und sammle die Reaktionen und frage ihn danach, aus heutiger Einschätzung, was davon könnte denn im Moment das Allerwichtigste sein? Und jetzt habe ich innerhalb von 5 Minuten wahrscheinlich, länger braucht es nicht, rausgefunden, was scheint denn in seinem Hirn im Moment der wichtigste Problempunkt zu sein, ohne dass ich ihn gefragt habe, was ist denn dein Problem? Und damit arbeite ich weiter. Ich habe gesagt, 3 Punkte. Erster Punkt Problem, 2. Punkt Schmerz. Ich frage ihn, welche Auswirkungen hat das Problem? Also zum Beispiel, was kostet Sie das? Oder jetzt mal angenommen, Sie könnten es morgen abstellen, aber Sie warten noch ein Jahr. Was bedeutet das für Ihre, und jetzt kommt irgendeine Kennzahl zum Beispiel, Unternehmenswachstum oder Ihre Karriere oder, ne? Ich konfrontiere ihn damit, dass er es abstellen könnte, aber nicht tut. Und versuche herauszufinden, was ist sozusagen die negative Seite dieses Problems, ja? Wenn man es ganz auf die Geschichte, also auf Storytelling reduziert, reden wir jetzt über die Hölle. Was ist die Hölle? Und dann, damit er nicht in der Hölle bleibt, kommt jetzt der Himmel. Wie stellst du dir die Welt vor ohne dieses Problem? Jetzt mal angenommen, heute in einem Jahr gucken wir zurück auf ein gemeinsames Projekt und es ist einfach super gelaufen, perfekt. Ja? Also alles, was ihr im Vertrieb angepackt habt, wurde zu Gold. Was bedeutet das ganz konkret für deine Kennzahlen? Und diese drei Dinge, Problem, worum geht es überhaupt? Was ist die Downside? Wovor hast du Angst? Was schmerzt? Was bringt dich um? Hölle. Und wie stellst du dir den Himmel vor? Also wie müsste es sein, wenn alle Probleme weg sind? Und jetzt haben wir da eine Erzählstruktur, die jedem Menschen total bewusst ist. Also wir alle kennen entweder aus der Religion oder aus irgendwelchen Hollywood-Filmen immer diese Auseinandersetzung mit Downside und Upside. Und wenn wir das ganz methodisch in unsere Verkaufsgespräche reinbringen, dann werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit in deutlich mehr Gesprächen immer zu dem Punkt kommen, wo wir entscheiden können, hey, kann ich dem ein gutes Angebot machen? Oder passt es halt einfach nicht?
Das Letztere kannst du dir natürlich nur leisten, wenn dein Laden läuft. Ein Grund mehr, immer darauf zu achten, dass der Vertriebsprozess vernünftig funktioniert, weil tatsächlich halte ich es für unsinnig, einfach Projekte anzunehmen, wo du eigentlich schon in der Bedarfsermittlung merkst, das kannst du nicht wirklich lösen, oder aber auch merkst, ich komme mit dem Kunden gar nicht klar. Weil ich bin ja fest davon überzeugt, dass sich die Zusammenarbeit mit einem Kunden nach hinten raus nicht verbessert. Das heißt, wenn der schon anstrengend startet, wird er ja nicht, nachdem du den 100-mal gesehen hast, plötzlich dein bester Freund sein, sondern wenn der im ersten Schritt anstrengend ist, ist der im 10. Termin noch viel anstrengender. Das heißt, lass die ganzen Sachen sein, reg dich da nicht so auf, kostet zu viel Energie, bringt auch keine guten Ergebnisse. Hast du aber jemanden, der auf Anhieb schon sympathisch ist, besteht ja Potenzial, den zusammen zu entwickeln. Und deshalb glaube ich, ist auch wichtig, dass du, wenn du das Problem, nehmen wir das Muster, was Stefan gerade geschildert hat, wenn du das Problem hörst, ich würde auch immer klären, wer ist Auslöser für dieses Problem? Ist es ein selbst wahrgenommenes Problem, weil ich einfach den Wunsch nach Veränderung spüre? Oder ist es vielleicht ein gesetzlich aufoktroyiertes Problem, wo ich beispielsweise gezwungen werde, Dinge umzusetzen, die mich persönlich gar nicht so sehr tangieren? Also wenn wir jetzt mal zurückdenken, so lange ist es ja noch gar nicht her. Ich glaube, das ganze Thema hier DSGVO, da wurden auch eine ganze Menge Dinge im Mittelstand geregelt, die weder du noch ich hätten regeln wollen. Da hätten wir einfach gesagt, ja gut, komm, wir sind ja bisher auch immer klargekommen. Also dass jemand seine Kundendaten nicht ins Internet stellt, ist ja schon ein eigenes Interesse, dass ich das jetzt alles dann noch gesetzlich verbrieft regeln muss, hat halt viel Auftragsvolumen in dieser ganzen Beraterwelt ausgelöst, aber in vielen Fällen auch einfach Hürden geschaffen. Wenn ich heute mit irgendjemandem hier ein Interview machen muss, muss ich 40 Unterschriften einholen, damit ich nachher auch alles verwenden darf. Früher hätte man einfach gesagt, bist du dabei? Ja, mach deine Kamera aus, wenn du nicht gefilmt werden willst, Feierabend. Und das ist so der Punkt. Gleichzeitig ist aber auch so, ihr habt jetzt gerade wieder so eine kleine Nuance unterschwellig vielleicht wahrgenommen, aber nicht wirklich abgespeichert. Deshalb möchte ich da nochmal drauf reingehen. Stefan hat es auch bestätigt, habe es an anderer Stelle schon gesagt. Ihr müsst im Verkaufsgespräch mitschreiben. Ihr müsst euch Notizen machen. Ihr müsst den Originalwortlaut des Kunden festhalten. Weil wenn ihr ihn später mit seinen eigenen Worten konfrontiert, wird er nicht die Richtigkeit eurer Aussage in Frage stellen, weil es kommen vertraute Worte zutage und sagt, ach, alles klar, das habe ich schon mal selber gesagt oder das sehe ich genauso. Das zahlt auch auf die Gesprächsqualität ein und die Offenheit. Aber viele, die machen das viel zu locker. Die gehen nicht nur, wie er anfangs geschildert hat, der Stefan, ohne Methodik und Struktur einfach mal zum Kunden und schauen mal, was heute geht, sondern die sind auch schlecht vorbereitet, um irgendwelche Sachen mitzunehmen. Das heißt, die können sich nachher nach dem Gespräch auch nur noch an Bruchteile erinnern und dann auch gar nicht wirklich ein zielführendes Angebot machen, weil die ganzen Rahmenbedingungen, die man alle besprochen hatte, gar nicht mehr klar sind. Insbesondere, wenn es ein mehrstufiges Projekt ist, wo vielleicht auch verschiedene zeitliche Aspekte zu berücksichtigen sind. Da ist halt schon relevant, dass der Kunde merkt, du willst das wirklich verstehen, weil du daran ja auch gemessen wirst. Ich glaube, dass in dem Zusammenhang, und da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören, Stefan, auch so die Kleinigkeiten zählen. Gerade wenn du komplexe Produkte, Dienstleistungen, Beratungsleistungen und so weiter im Allgemeinen verkaufst, hat der Kunde bis zur Fertigstellung ja relativ wenig Möglichkeiten, wirklich zu verifizieren, ob du ein Meister deines Fachs bist. Deshalb kann er sich ja nur an Hilfsvariablen orientieren. Und das hängt aus meiner Sicht schon an so Kleinigkeiten wie, bist du pünktlich zum Termin? Kommst du 10 Minuten zu spät und scheiterst schon an den Details? Bin ich nicht sicher, ob du dem Kunden das Vertrauen abbringen kannst, da mal einen größeren 7-stelligen Invest mit dir auf den Weg zu bringen, weil er denkt, der Typ oder die Frau ist schon mit pünktlich kommen überfordert und dann bist du vielleicht auch auf 3 Anrufe nie erreichbar. Dann denkt er, wenn es mal in die Hose geht, ist er vielleicht auch wieder im Urlaub Und deshalb sind da eben so Kleinigkeiten, auf die man achten muss und die gerade in der jüngeren Generation heute, glaube ich, so ein bisschen zu schludrig angegangen werden. Wie siehst du die Rolle des Verkäufers in der Außenkommunikation, im Außenauftritt, in der Erreichbarkeit und diesen Sachen? Inwieweit beeinflusst die, ob ein Kunde mit dir zusammenarbeitet, losgelöst vom Preis? Weil ja immer alle sagen, es liegt am Preis. Und ich glaube, der Preis ist das kleinste Problem. Wenn alles andere passt, findet der Kunde Geld. Dann findet er Budget. Aber wie siehst du das?
Also das Interessante ist ja, wie entsteht denn so eine Kompetenzanmutung? Ja, also wann denkt der Kunde, ah ja, guck mal, der hat ja Ahnung. Mhm. Und da erlaube ich mir mal ein kurzes Denkexperiment jetzt mit dir und mit den Zuschauern oder Zuhörern. Stellen wir uns mal vor, ich habe mir irgendwie mein Knie verletzt, ja, Sportunfall, vielleicht Skifahren, Radfahren, egal. Und bin aber jetzt auf einer Veranstaltung, kleines Seminar, 10 Leute, und die sehen, dass ich humpel. Ja, die sehen es einfach. Und irgendwann spricht mich einer an und sagt, hey, was ist los, Stefan? Du humpelst, du hast irgendwas mit deinem Fuß, was ist los? Und ich sage, ja, mein Knie. Ja, eigentlich dachte ich, es geht von allein weg, aber vielleicht muss ich doch mal zum Arzt gehen. Irgendwie wird das immer schlimmer. Und dann sagt er, hey, da hast du jetzt Glück, weil wir sind ja hier in Stadt XY und ich habe hier einen Kumpel, mit dem war ich im Kindergarten, der ist inzwischen der Knieexperte Europas wahrscheinlich. Also wenn nicht weltweit, hast keine Chance, einen Termin zu kriegen, ja, über Jahre ausgebucht. Aber weißt du was, ich rufe den gerade mal an und dann kannst du jetzt hier heute Abend mal eben hingehen. Der macht kein Thema, also der guckt sich das an und dann hat er auch eine Lösung. Okay, gesagt, getan, ich gehe da hin. Werd aufgerufen, humpel zum Wartezimmer, klopf an der Tür, Tür auf, Tür zu, geh auf den zu. Und während ich auf ihn zuhumple, der sitzt hinter seinem Schreibtisch, guckt er auf mein Knie und macht sich Notizen. Auf dem ganzen Weg, den ich da so hinhumple. Und als ich am Schreibtisch ankomme, sehe ich, nee, der hat gar nicht sich Notizen gemacht. Der hat ein Rezept ausgestellt. Und der reißt einen Zettel ab, drückt mir den in die Hand und sagt, schauen Sie mal, was ich Ihnen aufgeschrieben habe. Die Salbe bitte abends fett einmassieren. Idealerweise noch mit ein bisschen Zellophan umwickeln, damit es gut einzieht. Und die Tabletten nehmen Sie bitte 3-mal täglich vor den Mahlzeiten, dann werden Sie sehen, in einer Woche ist es vorbei. So, jetzt werden die meisten von uns sagen, ja, was ist denn das für ein Vollidiot? Ja, das sagen wir jetzt, obwohl die meisten von uns nicht Medizin studiert haben. Wir wissen gar nicht, wie kompetent der ist. Der könnte ja jetzt einfach nur durch die Beobachtung meines Gangs erkannt haben, was ich brauche und hat mir ein Rezept ausgestellt. Jetzt erzähle ich eine Variante von der Geschichte. Ich klopfe an der Tür herein, Tür auf, Tür zu, will auf den zuhumpeln und der sagt, gehen Sie mal rüber zur Behandlungsliege und während ich darüber humple, schreibt er das Rezept fertig, was ich nicht sehe. Dann quält er mich 10 Minuten und stellt mir Fragen. Tut das mehr weh als das? Was ist, wenn ich hier drehe? Wie ist es denn genau passiert? Und quält mich 10 Minuten und versucht rauszufinden, was da genau Sache ist. Und dann sagt er, alles klar, können Sie wieder anziehen. Und dann drückt er mir das Rezept in die Hand und sagt, schauen Sie mal, was ich Ihnen aufgeschrieben habe. Die Salbe bitte abends fett einmassieren, am besten noch mit Zellophanfolie umwickeln, damit sie gut einziehen kann. Und die Tabletten nehmen Sie bitte 3-mal täglich vor den Mahlzeiten und Sie werden sehen, in der Woche ist es vorbei. Was hat sich dadurch verändert? Das Angebot, das Rezept ist das gleiche geblieben. Aber trotzdem bei der zweiten Variante haben wir ein ganz anderes Kompetenzgefühl für den Arzt. Und das ist das, was ich versuche, meinen Teilnehmern beizubringen. Du kannst der perfekte Experte sein. Du kannst innerhalb von einer Sekunde verstanden haben, was der Kunde braucht. Aber der Teufel soll dich holen, wenn du es sofort anbietest, weil es könnte sein, dass der Kunde denkt, du hast ihn noch gar nicht verstanden. Und dann traut er dir einfach die Lösung nicht zu. Und deswegen behaupte ich, die größte Herausforderung, gerade im technischen Vertrieb ist es, erstmal die Fresse halten und erstmal die Perspektive des Kunden verstehen, losgelöst von der Technik. Ja, also ja. Nicht sich jetzt mit irgendwelchen technischen Fragen, sondern was denkt der, was sein Problem ist? Und das wirklich methodisch zu untersuchen, weil der Kunde kann ja der kann ja das Angebot gar nicht beurteilen. Der kann ja nur beurteilen, ob er gut oder schlecht untersucht worden ist. Und das halte ich für den häufigsten Punkt, warum Verkäufer scheitern, obwohl sie fachlich gesehen clever sind. Der Kunde aber sie als Fachidioten oder als Blender abstempelt, weil der Kunde das Gefühl entwickelt, die haben ja mich gar nicht verstanden. Mein Problem haben die gar nicht verstanden. Das ist wahrscheinlich der häufigste.
Du hast eine Schablonenlösung, die immer angewandt wird, sodass du sagst, es spielt keine Rolle. Was ich hier gut finde, ist, wenn ihr die zwei Geschichten gegenüberstellt, dann spiegelt sich da was wieder, was ich an anderen Stellen auch immer wieder empfehle. Du hast in dem ersten Fall eine Art Präsentation, Das ist ein Verkaufsgespräch aus dem Präsentationsmodus raus. Du guckst dir das an, sagst, hier ist meine Lösung. Ich brauche von Ihnen gar nichts. Sie brauchen eigentlich auch gar nichts zu erzählen. Mir ist auch Ihr Name egal. Ich habe die Lösung schon. Hier Zettel, also Rezept und raus. Bei dem zweiten ist es eher die Workshop-Methode. Das heißt, bring den Kunden dazu, mitzumachen. Selbst wenn er jetzt, wie in dem Beispiel, da vielleicht relativ passiv liegt und nur auf die Impulse reagiert, die ihm zugerufen werden. In dem Moment, wo du im Verkaufsgespräch, gerade auch bei komplexen Projekten und so weiter, den Kunden dazu bringst, irgendwas rauszusuchen, irgendwas auszuarbeiten, irgendwas gegeneinander abzuwägen, aber wirklich ihn sozusagen aktiv in den Prozess einzubinden, wird aus deinem Projekt, was du gerne verkaufen würdest, euer Projekt, was ihr gerne zusammen realisieren würdet, um gemeinsam ein Ergebnis zu erreichen. Und wenn du einen Kunden sehr früh in diesen Prozess involvierst, gerade bei hoher Komplexität, die ja selten eine 100%-Lösung zur Folge hat, weil es ist immer irgendwas unklar gewesen, es ist irgendwas, was du übersehen hast. Das gibt ja genug Beispiele da draußen, auch bei großen, langjährigen Projekten. Nehmen wir jetzt so Klassiker, Deutsche Bahn baut irgendwas, dann haben sie vergessen, da ist ein Tor oder da kann man gar nicht buddeln, da ist ein Hamster oder was weiß ich. Also irgendwas wird ja immer übersehen, irgendein kleines Detail. Aber wenn genug Leute involviert waren, dann pinkelt dir nachher auch keiner ans Bein. Dann sage ich, gut, wir hatten damals keine andere Chance. Wir haben die bestmögliche Entscheidung getroffen. Deshalb guck, dass du den Kunden einbindest. Und damit du auch weißt, wie du den Kunden richtig einbindest, macht es natürlich Sinn, dass du in der Lage bist, einen Kunden zu lesen. Es gibt jetzt ja im klassischen DISC-Modell, was jeder sicherlich schon mal gehört hat, einfach diese Typologisierung nach Rot, Gelb, Grün, Blau. Und da würde man jetzt assoziieren, der Rot hat mit Sicherheit wenig Bock mitzumachen, der Grüne hat auf jeden Fall Bock mitzumachen, der will dich aber erstmal kennenlernen, der Gelbe möchte nicht nur das machen, was du vorgeschlagen hast, sondern hat auch noch 40 andere Ideen, die man auch nochmal ausarbeiten könnte. Und der Blaue sagt, bevor ich anfange, möchte ich wissen, wie lange dauert das hier, kann ich mich dabei verletzen und wie sicher ist, dass wir wirklich mit dieser Methode zum Ziel kommen und gibt es keine andere Methode. Jetzt ist das vielleicht so ein bisschen pauschal gesagt, aber ich habe mit Stefan vor einigen Jahren über ein Modell gesprochen, weil ich dieses DISC-Modell einfach an verschiedenen Stellen für zu oberflächlich halte, dass es einfach noch andere Ansätze gibt. Und ich bin jetzt ja ein Fan von Insights und anderen Analysen. Stefan hat aber in dem Zusammenhang eine Methodik, eine Systematik, wo ich dich bitten würde, Stefan, einfach mal drüber zu referieren. Was unterscheidet deinen Persönlichkeitsanalyseansatz von den anderen Ansätzen und warum werden dabei teilweise Dinge beleuchtet, ich kenne ja die auswendig, ich will jetzt nicht vorweggreifen, das möchte ich hier überlassen, die in diesen anderen Tests noch nicht mal angesprochen werden. Also ich habe ja mit dir auch so einen Test gemacht, der ist ja sehr umfangreich in der Auswertung. Gib mal ein bisschen Einblicke und entscheide selber, wie tief du einsteigen möchtest.
Also es gibt ja, Menschen mögen ja Typisierungen. Ne? Also egal, ob du jetzt Stern oder Bunte oder Brigitte liest, da wirst du immer wieder solche Tests, wo dann nachher sagt, du bist jetzt der Typ X oder Typ Y. Menschen wollen sowas. Die wollen sich in so ein Typisierungsding reinfügen. Ja? Je einfacher die Unterscheidung ist, je populärer. Ne? Also ich finde da draußen immer noch Leute, die sagen, ja, wir brauchen hier Hunter oder Farmer. Ja? Also in der Vertriebstypus-Einordnung. Weil es halt simpel ist, jeder versteht's. Und je simpler es ist, desto populärer ist es. Bis zu populistisch. Ne? Also weil je simpler die Idee ist, desto mehr Leute mögen sie. DISC ist relativ simpel. Dieses Rot-Gelb-Grün-Blau-Modell gibt es in vielen Ausprägungen mit Tieren, mit allem Möglichen. Und jeder versteht sofort, was gemeint ist. Wissenschaftlich gesehen ist es aber absoluter Flachwitz. Also es hat keine wissenschaftliche Komponente. Obwohl wir denken, ah ja, das ist ein Roter. Ja? Und der Grund dafür ist, dass es eigentlich nur zwei Dinge misst, nämlich die introvertiert oder extrovertiert du bist auf einer Achse. Ne? Also das ist so ein Monument. Und ob du sozusagen eher aktiv oder passiv bist. Das ist mal sehr einfach formuliert. Und daraus, diese beiden Achsen kreuzen sich, da gibt es vier Felder und da passiert irgendwas. Ja. Jetzt ist es aber manchmal so, dass Leute gleichzeitig extrovertiert und introvertiert sind. Gibt's, ja. Also das heißt, jemand, der sehr stark in der Kommunikation nach außen ist, vielleicht auch sehr dominant, aber gleichzeitig auch ziemlich empfindlich, kurze Zündschnur und relativ schnell emotional negativ reagiert. Also das Gegenteil von introvertiert ist. Und es gibt aber auch andere Kommunikationen, wo jemand stark extrovertiert ist und überhaupt nicht empfindlich oder sehr empfindlich und überhaupt nicht extrovertiert. Also das heißt, das Modell DISC greift die Realität nicht ab, sondern greift so ein Stereotyp ab, so wie Hunter Farmer. Aber die Welt ist ein bisschen komplexer. Und deswegen hat sich in der Wissenschaft ein System durchgesetzt, das heißt Big Five oder Ocean, weil die Anfangsbuchstaben der fünf Begriffe, die da gemessen werden, diesem Akronym Ocean entspricht. Und in der moderneren Version gibt es Deep Ocean, da werden es dann 10 Punkte, die gemessen werden. Und die sind für den Vertrieb hochrelevant. Also da wird zum Beispiel sowas wie Extraversion gemessen. Wie leicht fällt es einem Menschen, auf andere Menschen, die ihm bisher fremd waren, zuzugehen? Wie stark ist der in der Lage, sich zu exponieren? Wie dominant ist der, wäre ein anderes Thema. Also wie sehr glaubt der, wie ich mache, ist richtig. Wie ist seine Empathie? Also wie gut ist der darin, abzulesen, wie es anderen gerade emotional geht, ja, und das sozusagen in seine Beobachtung mit aufzunehmen? Oder wie stark ist jemand im Rückzug? Also das heißt, wie sehr versucht er, Konflikte und irgendwelche unangenehmen Dinge zu vermeiden? Wie fleißig ist er? Also Fleiß ist so ein Indikator für im negativen Sinne Kadavergehorsam, im positiven Sinne Zielklarheit. Also der zieht es durch. Wie stark ist der in der Ordnung? Also wie sehr braucht der Struktur? Um jetzt ein paar Punkte mal zu nennen. Und daraus gibt es sich
ja,
halt...
Das sind gute Punkte. Gerade da kannst du gerne noch weiter reingehen, weil gerade das Thema Ordnung und Fleiß, das sind ja dann schon auch Details, die du in dem anderen Modell so nicht abgebildet bekommst. Absolut. Und da wird es dann einfach, nehmen wir mal so eine typische Buchhalterperson, Mann, Frau spielt mal keine Rolle jetzt, da wirst du ja gucken, da würden die Leute normalerweise sagen, da brauchst du einen Blauen. Aber mit einem Blauen alleine ist ja nicht getan. Es mag ja sein, dass der sagt, ich finde Gesetze wichtig, ich halte mich aber selber nicht dran, weil ich einfach... einen anderen Lifestyle habe. Von daher, geh ruhig ein bisschen weiter darauf ein, weil das ist das, was ich wirklich spannend finde, diese ganzen Facetten. Und ich glaube, der eine oder andere, der bis hierhin zugehört hat, der hat das auch so noch nie erlebt und ist vielleicht tatsächlich dann interessiert, auch mal sein DIST-Modell, wenn das so sein favorisiertes Typologiesystem ist, zu hinterfragen und nach anderen Sachen zu gucken. Von daher, mach mal ruhig weiter.
Also wir nutzen das System in der Zusammenarbeit mit Kunden, wenn die ihren Rekrutierungsprozess haben, wo sie sich vorher überlegen, was sind denn so wesentliche Eigenschaften, die jemand leicht mitbringen muss? Also ein Verkäufer sollte enthusiastisch sein. Ne? Der sollte einfach Spaß dran haben, fremde Menschen anzusprechen. Ein Buchhalter sollte Struktur lieben. Ja? Also der sollte eine hohe Wiederholungsgenauigkeit nicht zum Problem machen. Ne? Also wenn der den 100. Umsatzsteuervoranmeldung machen muss, dann soll er halt nicht und so weiter reinschreiben, sondern da muss er halt die gleiche Genauigkeit haben wie beim ersten Mal. Und das haben Leute, den fällt Leuten leicht, die Ordnung hoch haben. Ich habe Ordnung gering. Ja, deswegen mache ich keine Spesenabrechnung und mache auch keine Buchhaltung. Dafür habe ich jemanden, der das macht. Ja, das früher als zu Beginn meiner Selbstständigkeit musste ich mich quälen. Ja, da habe ich mir eine Struktur geschaffen, weil ich habe Fleiß hoch und die Fleißstruktur war, sonntags während des Tatorts muss ich meine Buchhaltung fertig machen. Ja, das habe ich mir sozusagen auferzwungen und das brauchte ich, um diese schwache Ordnung, die ich habe, auszugleichen. Aber wenn du einen Mitarbeiter einstellst, dann willst du ja nicht, dass der sich schwer tut mit irgendwas. Und deswegen lohnt es sich schon mal zu überlegen, welche Persönlichkeitseigenschaften, welche Detaileigenschaften einer Persönlichkeit möchte ich denn gerne haben an einer bestimmten Position? Möchte ich in der Rezeption jemand haben mit Politeness gering, der sagt, mir doch egal, wenn du gerade hier anrufst, oder möchte ich da jemanden mit Politeness hoch, der sich extrem viele Gedanken macht, mögen die mich, habe ich gerade was Dummes gesagt, wie kriege ich Anerkennung? Ja, da hätte ich gerne jemanden, der einen hohen Wert an Politeness hat. Ja. Das brauche ich aber vielleicht an einer anderen Position überhaupt nicht. Ja, da brauche ich vielleicht eher jemanden, der Avantgarde ist und der sagt, welche Regeln müssen wir denn brechen, um erfolgreich zu sein. Also es lohnt sich, mal zu überlegen, welche Persönlichkeitseigenschaften sind wichtig? Es sind nicht immer alle 10. Ja, man kann sich ja den Menschen, den man sucht, nicht backen. Aber man sollte sich überlegen, was sind denn die wesentlichen Eigenschaften, die so eine Person auf dieser Position haben sollte und dann auch genau diese Person suchen. Und das kann man wissenschaftlich messen. Ist jetzt nicht teuer. Ja, also wir reden über 250 Euro pro Test. Und das kann man sicherlich in so einen Recruiting-Prozess einbauen. Und sagen, wenn, bevor wir den jetzt wirklich einstellen für eine wesentliche Position, würden wir gerne, dass er im Rahmen seiner Bewerbung auch das Testergebnis für seinen Ocean-Test mit einreicht. Und das funktioniert so, dass man da in 10, 15 Minuten die Fragen beantwortet, dann nochmal ein Debriefing-Gespräch führt mit einem Coach, also zum Beispiel mir, erklärt kriegt, was es bedeutet und dann die Unterlagen überreicht bekommt.
Das wäre übrigens auch ein Tipp, einfach nur, weil ich glaube, dass das unheimlich spannend ist. Also wenn du jetzt beispielsweise sagst, ich habe von Stefan Heinrich noch nie was gehört, ich habe auch von dem Ocean-Modell noch nie was gehört, vielleicht nimmst du einfach mal Kontakt zu ihm auf und machst für dich selber einfach mal den Test, weil ich nämlich glaube, dass diese Tests einen ganz großen Vorteil haben, wenn man sie erstmal für sich selber macht. Man kriegt ein besseres Selbstverständnis, man kriegt eine objektivere Beschreibung von der eigenen Person. Und nehmen wir mal das Szenario, wie du es gerade skizziert hast. Stell dir vor, du bist jetzt Chef oder Chefin in deiner Firma und du machst jetzt irgendeinen Job richtig gut. Und du bist jetzt meinetwegen, weil du das Beispiel gerade genannt hast, Stefan, im Bereich Ordnung nicht so stark. Dann ist das ja nicht weiter schlimm. Es macht jetzt aus meiner Sicht aber überhaupt keinen Sinn, den Kraftaufwand anzugehen, in Ordnung besser zu werden, sondern ich würde einfach jemanden einstellen, der diese Schwäche kompensiert, weil er ja in der Firma immer als Team auftretet. Es ist ja beispielsweise in der Fußballmannschaft auch so, da kann grundsätzlich jeder einen Elfmeter schießen. Aber wenn es nur einen gibt, weil es kein Elfmeterschießen gibt, ist ja auch jedem klar, wer aus der Mannschaft den schießen wird, weil es immer einen gibt, der kann das besonders gut. Und so musst du das in der Firma auch sehen. Manche haben immer das Gefühl, sie müssten da ihre Schwächen kompensieren, aber das ist aus meiner Sicht ein unnötiger Kraftaufwand, der ja auch teilweise nicht nur einfach Zeit kostet, sondern auch mental unheimlich viel Kraft, weil sich mit seinen Schwächen auseinanderzusetzen einfach Quatsch ist. Ja. Viele Leute, die mich so jetzt auf der kommunikativen Ebene kennenlernen, die halten mich durchaus für sehr pfiffig. Sobald ich aber irgendwas Komplexes rechnen muss, hole ich immer einen Taschenrechner raus. Weil ich immer sage, schau mal, klar kann ich Kopf rechnen, klar kann ich ein paar Sachen auch machen, so. Aber bei Geld und so weiter ist es halt einfach blöd, wenn man sich mal eben vertut. Deshalb holen wir mal einen Taschenrechner raus. Und dann ist es ein ganz simples Tool, was ja auch niemanden zu einer anderen Einschätzung von mir bringt, sondern denkt sich einfach, gut, lass uns das konkret ermitteln, weil es, du kennst das ja, ne? 27 plus 34, was ist das? Du kommst jetzt mit einer Zahl, aber ob du dich um 10er vertust oder nicht, kann halt hinten raus sehr viel Ärger auslösen. Gibst das einen Taschenrechner ein, ist die Faktenlage einfach geklärt. Und deshalb glaube ich, ist wichtig, dass du weißt, wo bist du schlecht, um zu wissen, wo brauche ich Unterstützung. Und wenn du das dann aber bei dir selber, und da würde ich halt bei mir selber anfangen, analysiert hast, dann wirst du auch mehr Verständnis dafür aufbringen, dass nicht deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in allen Bereichen einfach top sind, weil jeder Stärken und jeder Schwächen hat. Wenn du aber weißt, wo seine Schwäche ist und vielleicht sogar eine sehr starke Schwäche, dann weißt du auch, dass du keine Mitarbeitergespräche führen musst, um diese Schwäche zu kompensieren, weil die ist einfach so stark in der Persönlichkeit verankert, das bringt nichts. Konzentrier dich lieber darauf, einen Job zu finden in deiner Company, wo die Stärken voll zum Einsatz kommen und dann sind die Schwächen halt einfach von einem anderen Kollegen oder einer anderen Kollegin durch ihre Tätigkeit zu kompensieren. Und deshalb ist es halt wichtig, dass du nicht erst alle anderen Leute kritisierst und vielleicht mit den Tests auf der Außenebene anfängst, sondern erstmal bei dir selber, damit du auch vor allem die Methodik dahinter verstehst und den Leuten vielleicht auch die Sorge nehmen kannst. Weil es ist ja in dem einen oder anderen Bereich so, ich denke jetzt mal an so einen Notarzt auf so einer Intensivstation. Auf der einen Seite weiß jeder von uns, dass man immer wieder diese Geschichten hört, da stirbt ein Angehöriger oder irgendein Mensch, der dir jetzt persönlich sehr nahe steht. Entweder bist du direkt betroffen oder du kennst jemanden. Und dann macht der Arzt das nicht ganz so geschickt klar, dass hier keine Hoffnung mehr besteht und sich das hier nur noch um Stunden handelt. Dann wünscht man sich mehr Empathie. Gleichzeitig denke ich, wenn jetzt ein so Notarzt ein bisschen weniger Empathie hat, dafür aber eine hohe Fachkompetenz, dann ist das auch gar nicht so verkehrt, weil der nicht mit jedem Patienten auf der Intensivstation leidet, sondern immer auf der sachlichen Ebene leistungsfähig bleibt. Wenn der in jedem Patienten emotional so investiert wäre wie so ein Angehöriger, dann könnte der ja abends gar nicht mehr klarkommen. Der könnte ja keine Nacht mehr schlafen. Der hätte ja jeden Tag das Gefühl, ich bin den ganzen Tag sozusagen im Energieminus, weil der zu viel verlieren würde. Und deshalb, glaube ich, muss man auch immer gucken, ist das, nehmen wir jetzt Empathie, weil das in der heutigen Gesellschaft so ein hoch angesehener Wert ist, ist das zwingend immer erforderlich. Weil manchmal ist halt auch wichtig, dass du einfach jemanden hast, der vielleicht einfach einen hohen analytischen Wert hat. Der sagt, ich habe das Problem erkannt, ich kann das auch lösen und dass ich dafür jemanden vor den Kopf stoßen muss, akzeptiere ich, gehört halt dazu. Kann jemand anders nicht. Und deshalb ist dieses Thema, finde ich, so unheimlich spannend. Stefan, du hast ja jetzt diese Ocean-Ding schon mehrere Jahre da im Einsatz, hast das auch schon mit vielen Leuten gemacht. Hast du in so einem Auswertungs- oder Debriefing-Gespräch, wie du es gemacht hast, auch schon mal mit Leuten, ich nenne das jetzt mal so eine Analyse besprochen, die das einfach nicht akzeptieren wollten, weil denen die Wahrheit nicht gefallen hat? Oder die einfach gesagt haben, ja, Quatsch-Test, ich sehe das ganz anders. Was hast du da in dem Bereich so erlebt?
Also von ungefähr 400 Gesprächen, die ich da geführt habe, waren vielleicht ein oder zwei dabei, die bezüglich eines Wertes nicht ganz einverstanden waren. Und das ist immer der gleiche Wert. Das ist der Wert Erleben, der was zu tun hat mit Wahrnehmung im Außen. Also ein Hocherleben ist jemand, der auch beim 100. Sonnenuntergang noch Emotionen kriegt. Niedriges Erleben ist jemand, der schon mal zwei Sonnenuntergänge gesehen hat, den dritten auch schön findet, aber jetzt eher mit einem Schulterzucken zur Kenntnis nimmt. So nach dem Motto, habe ich schon mal gesehen. Und an der Stelle, bei dem Feedback, da habe ich bisher schon mal gehört, dass jemand sagt, nein, ich bin ganz naturverbunden und so weiter. Aber ansonsten habe ich das noch nie erlebt, dass jemand sagt, stimmt überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, was ich erlebe, ist, dass Leute plötzlich ihre Verhaltensweise rationalisieren, also anders wahrnehmen. Beispiel, ich hatte den kompletten Vorstand, Gründungsvorstand von einem Startup und da war einer dabei, hoch angesehener Mitarbeiter, fachlich, der aber eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag gelegt hat, nämlich bei jedem zweiten Vorstandsmeeting hat er seinen Rücktritt angeboten. Und da haben wir uns das genauer angeschaut und das war ein Typ, der hatte eine extrem hohe Volatilität. Das heißt, er tendierte dazu, Nachrichten, die vielleicht ganz neutral sind, emotional negativ mit Hass, Wut, Ärger, Ekel zu interpretieren. Also das sind die Leute, die wenn irgendwo in den Nachrichten eine negative Nachricht kommt, ja, also nehmen wir mal den Ukraine-Krieg, dann sind die mit Volatilität hoch. Diejenigen, die sagen, oh Gott, wir werden alle sterben, dritter Weltkrieg, lass uns Klopapier kaufen. Während diejenigen, die halt einen extrem geringen Wert haben, sagen, scheiße, noch ein Krieg. So, ja, also die reagieren emotional anders. Ja, das hat was zu tun mit bestimmten Gehirnfunktionen, die genauso vererbt werden können übrigens wie andere Körperbestandteile. Also eine lange Nase oder lange Arme sind ja genetisch möglicherweise mitbedingt. Und so ähnlich ist es natürlich auch bei Gehirnfunktionen. Also der hatte eine hohe Volatilität, der hatte eine hohe Dominanz. Das heißt, typischerweise hat er das, was er selber denkt, für richtig gehalten, ne, und konnte sich auch durchsetzen. Und hatte eine niedrige Politeness. Also es war, hat ihm überhaupt nicht ausgemacht, dass er da permanent auf den Tisch zu hauen. So, nachdem er das jetzt sozusagen schriftlich gekriegt hat, ja, du bist bei diesen drei Persönlichkeitswerten relativ gesehen zu allen anderen Menschen, die auf dieser Welt rumlaufen, eben sehr hoch oder sehr niedrig, konnte er diese intellektuelle Leistung erbringen und zu sagen, ach, deswegen reagiere ich immer so. Mhm. Also für den war das plötzlich jetzt nicht mehr ein, so bin ich eben, sondern das war für ihn ein, ach, deswegen bin ich so. Und die Folge war, dass er und alle anderen, denen er auch sein Ergebnis gezeigt hat, verstanden haben, warum der so tickt. Und die neue Verhaltensweise war dann, bevor ich kündige, sage ich, ich brauche mal 5 Minuten Pause. Und dann ist er eben einmal rausgegangen, einmal ums Haus gelaufen so ungefähr, wieder reingekommen und dann konnte er wieder klar denken und hatte wieder die Möglichkeit, sein extrem hohes fachliches Potenzial wieder auf einer anderen Ebene einzubringen und zu sagen, ich bin völlig anderer Meinung und lass es uns lieber so machen, was ja dann auch die anderen geschätzt haben. Aber ne, das eben nicht mehr dieses, oh Gott, jetzt kündigt er wieder, ja, das war ja fast schon lächerlich, das war dann weg plötzlich, weil er sich überlegt hat, ah, guck mal, wenn aus meinem Gehirn so ein Reiz kommt, dann heißt es ja nicht, dass ich zwangsläufig jetzt auch so reagieren muss. Ja, auf der philosophisch, Viktor Frankl, großer Philosoph, hat mal gesagt, die Freiheit des Menschen liegt in dem Zwischenraum zwischen Reiz und Reaktion. Mhm. Also wenn aus meinem Gehirn Impuls kommt, muss ich ja nicht jetzt genau sofort so reagieren, sondern ich kann ja nochmal kurz überlegen, brauche ich das jetzt? Und ich habe zum Beispiel Politeness sehr gering, mir macht es große Freude, Regeln zu brechen, aber trotzdem bin ich jetzt kein unhöflicher Mensch, weil wenn aus meinem Gehirn dieser Impuls kommt, mach's jetzt mal völlig anders, dann kann ich mir nochmal überlegen, passt es jetzt? Ja, also brauche ich das jetzt? Oder muss ich jetzt anders sein? Und kann dann noch in den meisten Fällen entscheiden, wie will ich denn jetzt sein? Der Spruch dazu lautet, glaub nicht alles, was du denkst. Dein Gehirn ist auch nur ein Organ und du machst ja auch nicht, was deine Milz will. Ja, sondern man kann ja nochmal drüber nachdenken, was kommt da jetzt für ein Impuls und brauche ich den jetzt oder muss ich es anders machen?
Du hast mich gerade jetzt hier sehr nachdenklich gemacht. Das ist auch tatsächlich ein ganz guter Impuls, glaube ich, um diese Folge rund zu machen. Wenn ich Viktor Frankl höre, bin ich tatsächlich immer so ein bisschen berührt, weil Viktor Frankl wird natürlich für diese philosophischen Ausführungen und der war ja dann auch nachher irgendwie Uni-Professor und so weiter und für sein Tun in dieser Lebensphase da benannt und als Referenz aufgezeigt. Aber der Mann hat tatsächlich viele harte Jahre im Konzentrationslager verbracht. Und der hat in seinem Buch auch geschrieben, es gibt eben Dinge, die man einem nicht nehmen kann. Und das ist diese mentale Freiheit. Man kann immer noch frei denken. Und das ist, finde ich, krass. Die haben ihn da irgendwelchen Versuchen unterzogen. Ich will da jetzt nicht zu tief eingehen, weil du bist jetzt vielleicht auf dem Weg zum Kunden. Du bist jetzt vielleicht irgendwie anders gleich gefordert, musst Performance bringen. Und das ist schon irgendwie ein sehr, sehr trauriges Kapitel. Aber der war halt in einer Situation, die sich von uns ja wahrscheinlich keiner wirklich vorstellen kann. Jeder hat mal davon was gehört, aber kaum einer ist da emotional richtig eingestiegen. Und der ist jetzt jeden Tag dieser Willkür ausgesetzt, diese ganzen Versuche und sagt, aber ich habe immer noch selber für mich entschieden, das können Sie mir nicht nehmen und hat immer auch an den Sinn des Weitermachens gedacht. Und dadurch hat er halt auch im Prinzip mit überlebt, weil mein Opa war auch 10 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Der ist einfach als einer von vielen deutschen Soldaten damals noch eingecasht worden und 1955 haben sie ihn gehen lassen. Und der hat natürlich auch vom Lager erzählt und von der Schikane und von der Essensknappheit und den ganzen Sachen. Und ich habe ihn damals als junger Mann war ich vielleicht gar nicht, war eher Kind, 12, 13, 14, 15, 16, ich kann mich nicht genau erinnern, habe ich ihn auch gefragt, sag Opa, wer hat es eigentlich geschafft? Waren es die Dicken, waren es die Dünnen? Oder waren es irgendwelche anderen Merkmale, weil mich einfach so in kindlicher Neugier interessiert hat. Und ich hatte natürlich die Theorie, wenn du ganz dick ins Lager gehst und kriegst ganz wenig Essen, kannst du am längsten auf die Reserven zugreifen. Und er hat gesagt, nein, das hat damit gar nichts zu tun. Auch dünne Leute haben überlebt. Die mussten immer nur an das danach denken. Die haben nie an heute, hier und jetzt gedacht, sondern immer, wofür mache ich das? Wofür lohnt es sich durchzuhalten? Und bei meinem Opa war es halt einfach die Familie, die zu Hause war und die regelmäßig Briefe geschickt hat und die auch immer wieder so kleine Pakete geschickt hat und sich damit immer einfach in seinem Leben präsent gehalten hat. Deshalb diese Sinnstiftung ist halt extrem wichtig, um Leute auch im Tun zu handeln und wenn du erhalten, und das glaube ich ist eine gute Brücke, auch wenn das jetzt weit hergeholt ist mit diesem Persönlichkeitstest. Wenn du weißt, woraus jemand Sinn ableitet, kannst du ja auch Arbeitsaufträge, Arbeitsabläufe und auch Arbeitsbereiche so strukturieren, dass sich jemand darin ideal abgeholt und ideal eingesetzt fühlt. Und dann hast du auch dieses Thema mit der dauerhaften Motivation gelöst. Weil ich höre ja immer, ja, ich muss meine Leute motivieren. Da sage ich, nein, das musst du nicht. Du musst einfach nur Demotivation aus deren Leben fernhalten. Und das geht so weit, dass du auch Kunden rausschmeißt, die deine Leute falsch behandeln. Aber ansonsten find einfach eine Aufgabe, die jemand auch gratis tun würde und gib dem Geld dafür, dann hast du einen ganzen großen Teil schon gelöst. Und dann hast du auch einfach Leute, die weniger oft krank werden und, weil die einfach sich mit dem eigentlichen Tun stärker identifizieren. Und dann musst du da auch nicht so viele Vorgaben geben, weil die im Normalfall dann selber Lösungswege finden. Was nicht gelingt, wenn du gar keinen Bock hast auf das Zeug, was du da machst. Stefan, wir haben jetzt eine große Bandbreite in dieser Folge hier abgedeckt. Wir sind über strategische Partnerschaften gegangen. Wir sind über Methodik im Verkauf gegangen, wir sind über die Kleinigkeiten gegangen, die einfach über Sinn oder über Erfolg und Nicht-Erfolg bei der Vertriebsarbeit gehen. Also auch Standardisierung haben wir thematisiert. Zum Schluss das Thema Persönlichkeit. Ich denke, da gibt es viel, viel Potenzial, um daran anzuknüpfen. Vieles von dem, was wir so wörtlich genannt haben und auch jetzt als Quellenverweis zitiert haben, werden wir in den Shownotes hier vermerken, sodass du die Möglichkeit hast, auch im Nachgang nochmal eigene Follow-up-Recherchen anzustreben. Ich würde dir das letzte Wort für diese Folge überlassen. Das heißt, wenn du jetzt einfach abschließend nochmal diese Folge rund machen würdest, wäre ich dir sehr dankbar. Danke auf jeden Fall. Ich greife noch vorab, dass du da Zeit hattest, dass du mit mir dieses Interview gemacht hast. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich denke auch der ein oder andere, der bis hierhin zugehört hat, wird sagen, war eine coole Folge. Vergiss deshalb vielleicht mal nicht die 5-Sterne-Bewertung. Das gibt uns gutes Feedback. Und wenn du es auf YouTube siehst, schreib gerne noch Fragen, die offen geblieben sind, in die Kommentare. Dann können wir danach nochmal einsteigen. Aber Stefan hat jetzt die abschließenden Worte.
Ja, wenn du nicht nur passiv sowas hören willst, wie das jetzt hier gerade, sondern auch deine Fragen und andere Dinge einbringen willst, dann komm halt in die Community Vertrieb und Verkauf. Da findest du auch Philipp und mich. Und da gibt's die Gelegenheit, Fragen zu stellen, schriftlicher Art, aber natürlich auch an den wöchentlichen oder 14-tägigen Meetings, Online-Meetings, sich einfach mal einzuklinken und mal per Zoom dabei zu sein und mal selber Fragen zu stellen oder zu sagen, hey, bei mir ist es so, wie ist es bei euch? Und so eine Art, ja, virtueller Stammtisch, ja, so ein Zusammenkommen am Lagerfeuer für dich klar zu machen, um genau diese Art von Austausch und Kooperation, über die wir anfangs in diesem Gespräch auch geredet haben, vielleicht mal zu beginnen, ganz konkret. Also den Link dazu findest du mit Sicherheit auch in den Shownotes und ich freue mich, wenn wir uns dann auch nochmal persönlich treffen und über deine Themen reden.
Alles klar, herzlichen Dank, bis bald.